möchte es einmal vergleichen mit einer Stadtbesichtigung. Es gibt zwei Arten von Stadtbesichtigung. Ich liebe beide und ich pflege beide. Wenn ich München noch nie gesehen habe, dann bin ich heute Mittag wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, eine bestimmte Kirche in München oder das Museum, Deutsche Museum zu besuchen. Dann würde ich jemanden suchen, der München gut kennt und würde sagen, du hör mal, würdest du mit mir eine Stadtrundfahrt machen? Ich möchte München kennenlernen. Ja, wie viel Zeit gibst du mir? München kennenlernen? Ja, 2 Stunden. Okay, dann muss ich mich halt beschränken in den 2 Stunden. Dann wählen wir Zeiten, wo du nicht gerade dichten Verkehr hast und nur Rücklichter siehst von Vordermännern. Und dann rasen wir durch München für 2 Stunden, dann sagt er, du, da ist Schwabing, wenn es mal abends 8 Uhr, 10 Uhr ist, lohnt sich, da mal einen Bummel zu machen. Da vorne ist Deutsches Museum, da gehst du nur hin, wenn du den ganzen Tag zur Verfügung hast, sonst ist es schade fürs Eintrittsgeld. Und so zeigt er mir die Stadt. Ich war nicht im Deutschen Museum drin. Ich war nicht in Schwabing. Ich bin nur durchgefahren und habe gehört, da und da und da und da und da. Okay, jetzt habe ich viele Ideen mitgenommen und jetzt plane ich, mein nächster Urlaub wird in der Nähe von München sein und dann gehe ich am ersten Tag dahin, am zweiten Tag dahin, am dritten Tag dahin und so weiter. Das andere Bibelstudium ist dann eben, ich gehe den ganzen Tag ins Deutsche Museum. Am Schluss dieses Tages weiß ich, dass ich eigentlich 2 Wochen bräuchte, um wirklich sinnvoll das Deutsche Museum besucht zu haben und auch sagen zu können, ich habe das Deutsche Museum besucht. Seht, genauso ist es im Bibelstudium. Wir rasen einfach durch Kapitel hindurch, so schnell, dass wir hinterher fast nicht in der Lage sind, das alles selber aufzuzählen, was wir gesehen haben. Aber wenn ich in München mich nicht verlieren will als Neuling, dann muss ich mal durch die Stadt gerast sein, um ein Bild zu haben, aha, wenn ich jetzt ein Taxi nehme, dann kann der nicht Geld verdienen mit mir. Durch meine Stadtrundfahrt weiß ich in etwa, was wo liegt und so weiter. Er kann mich also nicht hinters Licht führen, weil er gerade nichts zu tun hat, ein paar Kilometer drauflegen, die ich ihm dann zu bezahlen habe. Und seht, genauso ist es im Bibelstudium. Was wir heute Morgen jetzt mal gemacht haben, das ist so eine rasende Durchfahrt, ganz schnell durch die Stiftshütte hindurch. Und jetzt liegt es bei euch, mal an der einen oder anderen Stelle stehen zu bleiben. Wenn jemand bald Geburtstag hat und weiß, dass jemand da ist, der ihm ein schönes Geschenk machen will, dann lasse er sich das Buch Das Heiligtum in der Wüste schenken. Das ist ein dickes Buch, bunt bebildert, großartig aufgemacht. Eine detaillierte Beschreibung der Stiftshütte und deren Bedeutung und Auslegung. Und da könnt ihr wochenlang euch darin verweilen, kann man großartig gebrauchen für Bibelabende, für Kinderstunden und so weiter. Das Heiligtum in der Wüste. Ist nicht ganz billig, weil es halt ein Bildband ist. Darum sage ich ja, man lässt sich sowas schenken zum Geburtstag. Ich vermute, könnte es Dillenburg sein?
Brockhaus vielleicht.
Oder Brockhaus.
Also,
ist ein ganz bekannter Bildband, das Heiligtum in der Wüste, kann man nicht ver. sich vertun.
Ist das Format?
Ja, ist Großformat, Oktavformat. Seht, und genau das wollen wir auch in unserer persönlichen Bibellese tun. Wer das noch nie gemacht hat, dem empfehle ich das einmal. Lies mal in deiner stillen Zeit den Galaterbrief. Einfach durch. Nicht studieren, nicht an den Versen hängen bleiben. Einfach nur lesen. Den Galaterbrief durchzulesen kostet 15 Minuten Zeit. 15 Minuten hast du den Galaterbrief durchgelesen. 15 Minuten den Epheserbrief, 15 Minuten Philipperbrief, 15 Minuten Kolosserbrief. Einfach mal so einen Brief durchlesen. Was ist der Vorteil von schneller Durchgang? Ich orientiere mich, wo nachher die einzelnen Dinge hingehören. Ich kann das ja auch mit einem Handwerker einmal ausdrücken. Du kriegst den Auftrag als Schreiner, eine Garderobe zu bauen hier im Schloss für die, die hier ein- und ausgehen. Naja, dann fragst du, wo soll ich die bauen? Und was machst du dann? Dann schlägst du auf alle Fälle eine lange Holzleiste. Und auf diese Holzleiste kommen dann später die einzelnen Haken drauf. Würde die Leiste nicht da sein, überleg mal, wo die Haken nachher alle wären. Und so brauchen wir eine Leiste, eine Orientierung. Und wenn wir dann später in Details gehen, fangen wir an, die Haken anzuschrauben. Ein Haken anschrauben dauert fast so lange, wie die ganze Leiste anzuschrauben. Und genauso ist es im Bibelstudium. Wir brauchen eine Gesamtschau. Und wenn wir eine Gesamtschau haben, dann sagen wir mal so, ich werde mal einen Kurs besuchen, wo nur die Stiftshütte durchgenommen wird. Die Stiftshütte, wenn sie nicht eingebettet ist in diese Predigt, dann ist sie eigentlich in der Luft hängend. Denn die Stiftshütte gehört in diese Predigt hinein, die wir hier vor uns haben. Was wir in diesem Bibelkurs machen, und ich bin mir dessen wohl bewusst, wir rasen durch 2. Mose, 4. Mose, Josua. Was ist mein Ziel? Mein Ziel dabei ist, euch so viel Freude am Bibelstudium zu geben, dass ihr die nächsten Wochen beschäftigt seid. Einmal im Detail, jetzt sagt ihr, jetzt will ich mal 2. Mose gründlich durchlesen. Hier musste ich ja 12 Kapitel an einem Nachmittag durchlesen. Jetzt werde ich mal anfangen. Dann nimmst du die Notizen zur Seite und fängst einmal an und kaust jetzt vielleicht 40 Tage lang jeden Tag ein Kapitel durch. Das würdest du nie getan haben, wenn wir hier nicht mal durchgerast wären. Wenn ihr mir nicht Schönheiten von München durchs Autofenster mal zeigt, habe ich überhaupt kein Interesse, mal nach München zu fahren und das anzugucken. Aber ihr habt mich verlangend gemacht, mit 2, 3 Sätzen, hast du was gesagt zum Deutschen Museum, was es da alles gibt? Oh, ich brauche meinem Sohn nur zu sagen, dass es dort etwas in Elektronik, in Computertechnik gibt, dann weiß ich, der wird nur ein Ziel haben, so schnell wie möglich dort mal zu erscheinen und dann werden ihn die anderen Abteilungen kalt lassen. Er will dann diese Abteilung besuchen. Seht? Und das ist wichtig, wenn wir jetzt auch zu Hause im Jugendkreis oder mit Freunden über Bibelstudium und Bibellese sprechen. Es ist eine Sache, die Bibel aufzuschlagen und über einen Vers zu reden und mit einem Menschen über diesen einen Vers zu sprechen. Damit geben wir ihm kein Interesse am Bibelstudium mit. Sondern wir haben ja alles gesagt, was zu sagen. Und im Gegenteil, er guckt dann immer wieder diesen Vers an und sagt, was? Ach, so viel habe ich gar nicht gefunden in diesem Vers. Wenn wir durch ein Buch rasen, dann sagt er, das ging mir viel zu schnell, das habe ich gar nicht alles mitbekommen, dann muss ich hinterher noch einmal Zeit nehmen. Ja, das ist genau mein Ziel. Ich will ja nur, dass ihr zu Hause eure Bibel nehmt, und ich habe das vielfach erfahren nach einem solchen Studium. Ich habe es jetzt länger nicht mehr gemacht, aber ich habe es früher viel gebraucht, um Menschen zu Bibellesern zu erziehen und zu Lesern des Alten Testamentes. Und so versteht ihr bitte, der Gedanke ist gar nicht, dass wir alle Details mitnehmen, sondern der Gedanke ist, dass wir einmal eine Übersicht machen über die Details und dann in einem späteren Zeitpunkt in diese Details hineingehen. Wir haben die erste Station hinter uns. Ägypten liegt zurück, zieh aus, Israel ist ausgezogen, lebt jetzt in der Gemeinschaft mit Gott. Nun ja, da kommt ein Kind in einer Freizeit fröhlich zu Mutti und sagt, Mutti, ich habe den Herrn Jesus angenommen. Die Mutti sagt zum Kind, na ja, dann werden wir ja jetzt sehen, wie du lebst. Nun, der Satz ist falsch von Mutti, dem Kind zu sagen. Den Satz zu denken, das ist richtig. Wenn ich einem Menschen sage, ich bin Christ, dann hat er sofort bestimmte Erwartungen an mich, ja? Die Welt weiß sehr wohl, wie ein Christ zu leben hat. Sehr wohl. Mit anderen Worten, es genügt nicht, dass ich in meinem Herzen drin Christ bin, wenn ich nicht das Christsein auch auslebe. Und wo lebe ich Christsein aus? In meinem Alltag. Es genügt nicht, dass ich meiner Frau sage, du, ich bin Christ. Jetzt genügt nicht, dass ich meiner Frau sage, du, ich habe heute Morgen eine ganze Stunde die Bibel studiert. Wenn ich ihr das sage, dann darf ich von ihr annehmen, dass sie denkt, naja, wollen wir mal sehen, wie viel davon zu sehen ist. Und sie hat recht. Wenn wir im Gottesdienst gesessen haben, dann ist es nur richtig, dass nach dem Gottesdienst das, was wir gehört haben, auch irgendwo zum Tragen kommt. Also gibt Gott dem Volk die Möglichkeit, das auszuleben. Er sagt jetzt, bitteschön, jetzt habt ihr mich kennengelernt, ihr habt euch kennengelernt, jetzt zieht ihr mal nach Kanaan rauf. Das heißt, diese erste Wüstenwanderung dürfen wir nicht hier einreihen. Diese erste Wüstenwanderung war völlig in Ordnung. Gott ging ja vor dem Volk her. Das Volk spürte auch keinen Mangel. Das Volk litt auch nicht unter Sünde, unter Strafe und so weiter, sondern stand hier in 4. Mose tatsächlich vor den Toren Kanaan. Hier sind die Kundschafter ausgesandt worden und haben Kanaan besichtigt, sind zurückgekommen, haben Bericht gegeben und eigentlich hätte es jetzt losgehen können. Dann wäre Israel vom Auszug bis Ägypten bis zum Einzug in Kanaan im 2. Jahr ihres Auszuges, wären sie in Kanaan angekommen. Als sie hier vor den Toren Kanaans waren, sagten sie nein. Und wie das aussieht, werden wir in 4. Mose studieren. Dann sagt Gott, bitteschön, dann habt ihr gehabt. Zurück in die Wüste. Und jetzt ziehen sie zurück in die Wüste und drehen sich hier im Kreis 40 Jahre, 38,5 Jahre. Und die ganze Generation über 20 Jahre, die ausgezogen ist aus Ägypten, stirbt. Keiner, außer Josua und Kaleb, kommt in das Land Kanaan. Nur, jetzt führt Gott sie nicht mehr hier zurück, wo sie das erste Mal waren, sondern jetzt führt er sie an den Jordan und sie müssen noch einmal, wie beim Roten Meer, durch die Tiefen des Jordans hindurchziehen. Also muss ein solcher Zug eine besondere Bedeutung haben. Ob wir es schaffen, die Bedeutung zu studieren in diesem Bibelkurs, weiß ich noch nicht. Das ist alles für morgen vorbereitet. Und da bin ich gerade am Arbeiten jetzt. Aber wir sehen im vierten Buch Mose, dass das Volk Israel seinem Gott nicht mehr folgt und sagt, wir wollen. Das heißt, sie treten die Eigenherrschaft an. Sie leben jetzt, um es mit uns zu sagen, wie ein fleischlicher Gläubiger. Das meint ja nicht fleischliche Gesinnung Mittagessen, sondern das meint ja meine gefallene Natur. Ich lebe, wie ich will. Und die Botschaft Gottes an dieses Volk lautet, Volk, du bist am falschen Platz, da gehörst du gar nicht hin, zieh ein. Es war nie Gottes Plan, Israel 40 Jahre in der Wüste zu lassen. Nie. Gottes Plan war, Kanaan, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Dass sie 40 Jahre in der Wüste waren, war ihre eigene Schuld. Ihre eigene Schuld, Eigenherrschaft. Und das wird uns im vierten Buch Mose berichtet. Und jetzt wollen wir miteinander viertes Buch Mose aufschlagen. Schlagt einmal 4. Mose 1 auf. Wir wollen den Anschluss finden. Und das bestätigt finden, was wir gesagt haben. 4. Mose schließt sich direkt an 2. Mose an. In 3. Mose gibt es kaum Geschichte. Das ist alles nur Predigt. 4. Mose 1,1. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai, in der Hütte des Stiftes, am ersten Tag des 2. Monats im 2. Jahr. Erster Tag, 2. Monat, 2. Jahr. Also sind sie 14 Monate aus Ägypten weg. Schlagen wir schnell 2. Mose 40, das letzte Kapitel, auf. 2. Mose, Kapitel 40, Vers 17. Die Wohnung, die Stiftshütte, wurde aufgerichtet im 2. Jahr, am ersten Tage des 1. Monats. Wie viel Zeit liegt zwischen 2. Mose und 4. Mose? 1 Monat. Ganz genau 1 Monat. Könnt ihr sehen, die Predigten, die Gott im 3. Buch Mose dem Volk vorlegt, haben genau 1 Monat gedauert. Und so können wir sagen, geschichtlich schließt sich 4. Mose direkt an 2. Mose an. Wie heißt die Lehre von 2. Mose? Erlösung. Wie heißt die Lehre von 3. Mose? Was ist das am meisten vorkommende Wort im 3. Buch Mose? Das am meisten vorkommende Wort im 3. Buch Mose. Heilig. Heilig. Der Schlüsselvers des 3. Buches Mose heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig, unheilig. Rein, unrein. Heilig. Heiligung ist das Stichwort von 3. Mose. Ganz, kommt zweimal vor, 11.45, 19.2. Heilig, unheilig, rein, unrein. Heiligung ist das Stichwort des 3. Buches Mose. Wieder sage ich, wenn ihr in eine Bibelschule geht, wenn ihr zu Bibellehrern kommt, und sagt, welches Buch der Bibel hat zum Thema Heiligung, dann kann ich euch das schwarz auf weiß geben, es wird nie ein anderes Buch genannt werden. Es kann nur 3. Mose genannt werden. Weil wir mit Heiligung Mühe haben, weil wir meistens ein bisschen gestellte Borsten haben, wenn das Wort Heiligung fällt, das ist so nicht, ein komisches Wort, können die wenigsten Christen mit 3. Buch Mose etwas anfangen. 3. Buch Mose ist das ungelesenste Buch der ganzen Bibel und das unverstandenste Buch der ganzen Bibel. Es wäre großartig und mir würde es große Freude machen, ein Bibelseminar 16 Stunden über 3. Buch Mose. Ist ein ungeheuer spannendes Buch. Wenn wir erst den Schlüssel, den Zugang gefunden haben zum 3. Buch Mose, dann werden wir, ich habe eben gerade in meiner privaten stillen Zeit vor einer Woche 3. Buch Mose beendet. Und ich bin wieder ganz neu begeistert gewesen vom Studium dieses Buches und sehr gesegnet gewesen. Erlösung, Heiligung, und jetzt kommt 4. Mose. Wenn ihr jetzt 4. Mose gelesen hättet, dann würdet ihr feststellen, dass in keinem Buch der Bibel die Füße so viel gelaufen sind wie im 4. Buch Mose. Und darum heißt das Stichwort des 4. Buches Mose Wandel. Wandel. Der Wandel, ja jetzt brauche ich nur noch hinzufügen, der Wandel des Christen. Oh, 4. Mose, jawohl, und wir werden staunen, wenn es 12.20 Uhr ist und wir zum Mittagstisch gehen, wie wir versunken sind in Texte des 4. Buches Mose, weil sie, obwohl sie vor 3500 Jahren sich abspielten, im Grunde genommen jetzt in uns, unter uns leben. Erlösung, Heiligung, Wandel. Das, was in mir drin ist, soll jetzt zum Vorschein kommen. Israel, Gott hat jetzt so viel in dich investiert. Jetzt kann es losgehen. Jetzt musst du ganz bestimmt deinem Gott Ehre bereiten und in Kanaan einziehen. In unserem Leben, in unserem Wandel gibt es immer zwei Möglichkeiten. Gehorsam, Ungehorsam. Glaube, Unglaube. Der Wandel im Geist, ich spreche neutestamentlich, der Wandel im Fleisch. Kennt ihr die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches? Geist und Fleisch, die beiden sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt, sagt das Neue Testament. Also, ein Wandel im Geist und ein Wandel im Fleisch sind einander entgegengesetzte Ausdrücke des Neuen Testamentes. Wie nennt die Bibel einen Christen, der im Geist wandelt? Ein geistlicher Christ. Und wie nennt die Bibel einen, der im Fleisch wandelt? Ein fleischlicher Christ. Ja. Gibt es eine Gemeinde, die fleischlich waren? Schlag mal auf, Kapitel 3. Da findet ihr diese Ausdrücke. 1. Korinther 3. Und ich, liebe Brüder, Vers 1, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, das sind ja nicht Schwarzbefragte, ja, sondern, das meint ja geistliche Christen, sondern als mit Fleischlichen, sind ja auch nicht Metzger, wie mit jungen Kindern in Christus. Was sind fleischliche Christen? Babys. Obwohl sie schon 15 Jahre, 20 Jahre alt sind. Guck mal, wenn du 5 Jahre gläubig bist und du musst noch gewickelt und geschöppelt werden, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wir wohnen nicht weit von Bethel weg. Da könnt ihr 15, 20-jährige Menschen finden, die werden wie ein einwöchiges Baby gewickelt und gefüttert. Die leben Jahr aus, Jahr ein, völlig unentwickelt, haben aber die normale Länge, können teils überhaupt nicht aus dem Bett liegen, nur im Bett oder krabbeln auf dem Boden herum. Sind 15, 20 Jahre. Wenn ihr je, man muss schon heute Sondergenehmigung haben, wenn ihr je in einen solchen Raum kommt, ich will euch eines sagen, ihr geht sehr verwirrt nach Hause, nämlich mit der Frage, was kann ich dafür, dass ich normal sein darf? Ich könnte auch so sein. Und wer selber Eltern ist und Kinder hat, wird mit der Frage weggehen, was würde ich machen, wenn das mein Kind wäre? Ich bin viel mit Freizeitlern zu der Zeit, als man noch Bethel besichtigen konnte, diese Stationen durchlaufen konnte, bin ich viel mit Leuten dorthin gegangen. Und im Bus, wenn wir jeweils nach Hause gefahren sind und das alles verdaut haben, habe ich es nie versäumt, den Satz zu sagen, überlegt euch einmal, wie Gott uns betrachtet. Da bist du schon 10 Jahre gläubig. Da bist du schon 20 Jahre gläubig und schreist noch immer wie ein Baby im Kinderwagen und willst die Flasche und wehe, wenn es ein bisschen zu warm ist und so weiter. Anstatt, dass du schon längst Kinderwagen schiebst. Wie traurig muss Gott sein über unserem zurückgebliebenen Leben. Aha, das ist fleischlich. Und da steht dann weiter, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr konntet noch nicht und so weiter. Und dann wird ja gesagt, warum sie noch fleischlich sind. Über dem Fleisch steht der Tod. Fleischlich gesinnt sein, sagt Römer 8, ist eine Feindschaft gegen Gott. Der Sünde Lohn ist der Tod. Und ihr findet kein Buch in der Bibel, in dem so viel Tod vorkommt wie 4. Mose. Da sterben sie zu Millionen, buchstäblich. Nur um ganz kleinen Einblick zu geben, schlagt 4. Mose 14 auf. 4. Mose 14, eine ernste Warnung haben wir gesagt, ist uns ja genannt im Neuen Testament, 4. Mose 14, 23, deren soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe. So hat Gott verheißen. Und jetzt schlagt mal Vers Kapitel 26 auf, Vers 64. Jetzt sind sie eingezogen. Unter welchen war keiner, das heißt nicht eingezogen, sondern gezählt worden, unter welchen war keiner aus der Summe, da Mose und Aaron, der Priester, die Kinder Israel zählten in der Wüste Sinai. Da sind sie schon alle umgekommen. Wie? Kapitel 16, Vers 31. Als er diese Worte ausgeredet hatte, zerriss die Erde unter ihnen, tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren und mit aller ihrer Habe. Lebendig fuhren sie hinunter in die Hölle. Kapitel 17, Vers 12. Aaron nahm, wie Mose gesagt hatte, lief mitten unter die Gemeinde. Die Plage war schon angegangen. Und stand zwischen den Toten und Lebendigen, da wurde der Plage gewehrt. Derer aber, die an der Plage gestorben waren, waren 14.700, ohne die die mit Cora starben. Kapitel 21, eine Geschichte, die ihr gut kennt, feurige Schlangen. Vers 6, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, das viel Volks in Israel starb. Eine traurige Geschichte, 4. Mose. Ich will euch zeigen, was ich vorhin gesagt habe, dass über 25 Mal diese Texte als Predigt verwandt wurden. Schlagt einmal Psalm 106 auf. Und da haben wir eine alttestamentliche, nachher nehmen wir noch eine neutestamentliche Predigt, einfach nur als Beispiel. Psalm 106, Vers 13. Da heißt es in Vers 7, unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen, haben wir alles gelesen, sie gedachten nicht an deine große Güte, waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer, er half ihnen aber um seines Namens willen. Vers 13, aber sie vergaßen bald seiner Werke und warteten nicht auf seinen Rat. Sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten Gott. Was für eine Parallelstelle steht drunter? Ah, 4. Mose 11, jawohl. Er gab ihnen genug, er gab ihnen ihre Bitte, sandte ihnen genug, bis ihnen davor eckelte. Sie empörten sich gegen Mose im Lager, wie der Aaron, den Heiligen des Herrn. Was für eine Parallelstelle. 4. Mose 16. Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Rotte Abirams. Feuer ward unter ihrer Rotte angegangen. Die Flamme verbrannte die Gottlosen. Vers 21. Sie vergaßen Gottes, ihres Heilandes, der so große Dinge getan hat. Merkt ihr, hier kommt die Predigt aus jener Zeit und wird verwandt. Aber das sind ja mindestens 500, 600 Jahre später gewesen, Psalm 110. Nehmen wir eine neutestamentliche Predigt, 1. Korinther 10. Und da merkt ihr, wie ernst das mit dem 4. Buch Mose sein muss. Das ist wichtig, dass wir ein Gespür bekommen, mit was wir es in 4. Mose zu tun haben. Da haben wir ins Kapitel 10, da sind ja alle unter der Wolke gewesen, Vers 1, alle sind durchs Rote Meer gegangen, alle sind auf Mose getauft, Vers 5, aber an ihrer vielen hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Parallelstelle, 4. Mose. Das ist uns geschrieben zum Vorbild, dass wir uns nicht gelüsten lassen des Bösen, gleich wie jene Gelüstete. Bibelstelle, 4. Mose. Werdet auch nicht abgöttische, gleich wie jene. Vers 8. Lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben. Und fielen auf einen Tag 23.000. 4. Mose 25. Lasset uns aber Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. 4. Mose 21. Murret auch nicht, gleich wie jene etliche murrten und wurden umgebracht. 4. Mose 14. Merkt ihr, wie diese Predigt verwendet wird, wie dieser Text verwendet wird, um uns eine ernste Warnung mitzugeben? Das heißt, wenn ich 4. Mose sage, dann muss bei uns schon klingeln, jetzt kommt der erhobene Zeigefinger Gottes. Jetzt kommt eine Warnung, jetzt kommt eine Mahnung, jetzt schauen wir hinein in die Abgründe der menschlichen Sündhaftigkeit. Jetzt lernen wir etwas kennen von dem, was tief in unserer alten Natur steckt, und was den Zorn Gottes hervorruft, das ist 4. Mose. 4. Mose ist gestempelt als das Buch, das die Rebellion gegen Gott aufzeigt. Als das Buch, das den Menschen, der seine Lust und sein Fleisch auslebt, aufzeigt. 4. Mose wird gebraucht,
als ernste Warnung durch die ganze Bibel hindurch. Wir sind ja noch im Neuen Testament. Schlagt mal Hebräer 3 schnell auf. Hebräer Kapitel 3. Da haben wir zwei ganze Kapitel, 3 und 4, die darüber sprechen. Hebräer 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Also wenn der Heilige Geist uns mahnt, was sollen wir nicht tun? Unser Herz verschließen. Warum nicht? Wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, Bibelstelle, 4. Mose. Da mich eure Väter versuchten und sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Der Hebräerbrief gibt uns eine Warnung. 4. Mose, denk daran, mein Freund. Darum ward ich entrüstet über dieses Geschlecht. Immer da irren sie mit dem Herzen. Sie erkannten meine Wege nicht, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten nicht zu meiner Ruhe kommen. 4. Mose. Sehe zu, liebe Brüder. Jetzt kommt die Warnung, übertragen an uns. Sehe zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Ermahnt euch alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Vers 17. Über welche war der denn entrüstet 40 Jahre lang? Ist's nicht über die, die da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen in das Land Kanaan, um des Unglaubens willen. So lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen. Denn es ist uns verkündigt gleich wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Merken wir, dass 4. Mose in der Bibel immer und immer wieder gebraucht wird als eine Warnung. Mach's nicht so. Lebe nicht im Unglauben. Lebe nicht in der Rebellion. Lebe nicht im Ungehorsam. Pass auf, 4. Mose. Da hast du Anschauungsunterricht Gottes. 40 Jahre lang hat er klar gemacht, wie er darüber denkt. Ihr alle würdet sagen, die 40 Jahre waren verloren für Israel. Das sind 40 Jahre umsonst. Wie viele Abstellgeleiszeiten kennen Christen heute? Wo Gott ganz einfach sagt, wenn du nicht willst, hast du gehabt. Und jetzt liege ich auf einem Abstellgeleise und ich kann dort machen, was ich will. Esau suchte die Buße mit Tränen und fand sie nicht. Wenn Gott Nein sagt, kannst du keine Buße mehr tun. Das ist ein ernstes Thema. Die Rebe, die nicht Frucht bringt, obwohl der Weingärtner sie pflegt, lass sie noch dieses Jahr und so weiter. Ihr kennt alle jene Stellen. Die Rebe, die nicht Frucht bringt, wird er abschneiden. Es gibt ein Überschreiten der Linie zwischen Gottes Geduld und Gottes Zorn. Schlagt einmal 4. Mose auf, da wird uns diese Linie gezeigt. 4. Mose, Gott ist geduldig, Gott ist gnädig, es gibt aber ein Überschreiten dieser Linie. 4. Mose 14, Vers 11. Wie lange lästert mich dies Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Vers 22. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit, meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Das meint nicht, dass du jetzt auf 10 zählst, sondern das ist ein Ausdruck. Wohl 10-mal. Was meint das? Wir gebrauchen einen anderen Ausdruck. X-mal, würden wir sagen. Das ist die Bedeutung. Also Gott haut nicht beim ersten Mal daneben treten drauf. Aber jetzt sagt er, es ist genug. Deren soll keiner das Land sehen. Das heißt, es gibt für uns Christen ein Überschreiten jener Linie, wo wir einfach aus der Brauchbarkeit, aus der Fruchtbarkeit Gottes herausfallen und unter Umständen nicht mehr zurückkehren können. Ich habe mit Menschen viel zu tun, die nach Irrwegen wieder zurückkehren zu Gott. Wenn sie dann so vor mir sitzen und geplagt von ihrer Sünde nicht recht wissen, wo sie anfangen sollen, dann sage ich ihnen meistens, wissen Sie, das Erste, was wir jetzt tun, ist dem Herrn danken, dass er ihnen noch einmal Gnade gibt, umzukehren. Stellen Sie sich vor, es wäre ihnen egal, sie würden weiterleben. Der Herr würde sie einfach laufen lassen. Was wollten sie tun? Die Tatsache, dass sie jetzt hier sitzen, ist für mich ein gewaltiger Ausdruck der Liebe Gottes über ihrem Leben. Er will mit ihnen noch etwas anfangen und darum lässt er sie noch umkehren. Als ich 6 Jahre in der Welt lebte und nachher zurückkehrte zu Gott, habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich das fassen konnte, dass Gott einen solchen, der als sein Kind 6 Jahre in der Welt lebt, noch einmal annimmt. Ich habe geweint vor Gott, ich habe gesagt, Gott, ich kann das nicht verstehen, dass du dich über mein Leben noch einmal erbarmst. Was würde ich tun, wenn du mich einfach laufen ließest? Wo würde ich landen? Und das war die Stunde, in der ich Gott mein Leben ganz zur Verfügung gestellt habe, wo ich gesagt habe, Herr, wenn du mit diesem verpfuschten Leben noch etwas anfangen kannst, dann soll es dir ganz gehören. Ich brauchte innerlich 3 Tage, bis ich das fassen konnte, dass Gott mir noch einmal gnädig ist. Und so ist 4. Mose eine ganz, ganz ernste Warnung. Mancher Gläubige bleibt auf halbem Wege stehen. Auf halbem Wege, ihr wisst jetzt, wo dieser Ausdruck herkommt. Der kommt von dieser Zeichnung. Aus Ägypten bin ich ausgezogen, aber in Kanaan bin ich nicht eingezogen. Ich bleibe in der Wüste stehen. Wüstenwanderung. Was ist 4. Mose? 2. Mose Erlösung, 3. Mose Heiligung, 4. Mose Wandel, das Innenleben muss nach außen sich auswirken. Und dafür haben wir 2 Möglichkeiten, Gehorsam oder Ungehorsam, Glaube oder Unglaube, Geist oder Fleisch, das heißt geistlicher Christ oder fleischlicher Christ. Und 4. Mose beschreibt den fleischlichen Christen. Es gibt ein ähnliches Buch, das den fleischlichen Christen beschreibt, wie 4. Mose. Ein bisschen später. Wisst ihr welches? Wie? Würde ich nicht unbedingt dort einreihen. Richter, das Richterbuch. Das Richterbuch hat viele Ähnlichkeiten mit dem 4. Mose. Hat nur gewaltige Unterschiede, was 4. Mose nicht hat. 4. Mose hat keine Erlösung aus diesem Zustand, während im Richterbuch 7-mal Gott gnädig ist und das Volk aus diesem Zustand herausholt. Das macht den Unterschied zum Richterbuch. Also, wir sind bei 4. Mose. Mancher Gläubige bleibt auf halbem Wege stehen. Na, ihr merkt jetzt schon, jetzt muss man selber mitschreiben, nicht? Denn das soll uns ein bisschen Hilfe sein, Übung zu bekommen und auf der anderen Seite soll uns das auch mal zeigen, wie schön es ist, wenn man Vorlagen hat. Ja,
bitte schön.
Manch, ja. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wenn noch ein paar Minuten übrig bleiben, können wir heute sogar noch anhängen. Mancher Gläubige bleibt auf halbem Wege stehen, haben wir gesagt, ausgezogen aus Ägypten, aber nicht eingezogen in Kanaan. Was ist das Kennzeichen eines solchen Lebens? Nun, ich brauche ja nur diese Zeichnung noch vorzulegen. Ägypten, Fremdherrschaft, Kanaan, Gottesherrschaft, Wüste, Eigenherrschaft. Nun braucht ihr nur eine Wüstenbeschreibung zu machen und dann habt ihr den Zustand eines Christen, der in der Wüste lebt. In der Wüste, das Erste, was man bei einem solchen Christen feststellt, er ist unzufrieden. Unzufriedenheit. Unbefriedigt sein. Das ist ein Christ, der immer von Ersatz leben muss. Ein Christ, der in der Welt sucht. Ein Christ, der meckert und murrt. Murren steht sehr viel im 4. Mose. Was wird da nicht alles gemurrt? Über die Gemeinde, über den Prediger, über die Stunde, über weiß ich was alles wird gemeckert. Wenn ich das so höre, dann weiß ich immer, was für ein Christ vor mir ist. Ein geistlicher Christ sieht die Probleme auch, aber der geistliche Christ krempelt die Ärmel hoch und stellt sich in die Arbeit. Der fleischliche Christ, der murrt, das ist wie der Fußballzuschauer. Auf den Rängen müsst ihr mal aufpassen, weiß jeder, wie man Tore schießt. Und die machen das auch ziemlich deutlich. Aber geschossen werden sie nur unten. Dort unten schwitzen sie. Allerdings manchmal oben auch, aber vom Schreien, nicht vom Tore schießen. Die Wüste, das ist jene Zeit der Entbehrung. Wenn man solche Christen trifft, dann sind sie leer, haben nichts zu bieten. Leben ferne von Gott, lesen keine Bibel, beten nicht. Du kannst immer wissen, wenn du in der Wüste angekommen bist, in der Wüste lebst, dann hast du kein Interesse mehr, die Bibel zu lesen und zu beten. Und wir sind unfruchtbar, in der Wüste wächst nichts. Das heißt, an unserem Lebensweg sind keine Menschen, die sich bekehren, die zur Gemeinde kommen, die geistlich ermutigt werden und wachsen. Wir sind eine Entbehrung.